Tja, da ist einiges nicht so gelaufen wie geplant. Daher direkt ein Disclaimer vorweg. Kurzfristig sind die Planungen durcheinander gekommen, da erscheint Folge 30, nun ersatzweise Folge Nummer 29 und weil das Kabel des Mikrofons einen Defekt aufweist, ist nicht alles so perfekt, wie es sein sollte. Folge 29 kommt dann Ende des Monats. Also, viel Spaß!
Du hast übrigens Jubiläumsfolge.
Oh, Jubiläumsfolge.
Ja, Jubiläumsfolge. Das ist Nummer 30.
Ja, cool.
Wir hatten jetzt im Sommer leider sehr viele Ausfälle, also stehen wir immer noch kurz vor. Okay.
Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch.
Ja, herzlich willkommen zur 30. Folge. Heute wieder mit Aldina Bar. Schön, dass du wieder dabei bist und wir dein Projekt weiterverfolgen können.
Ja, guten Morgen. So ein bisschen untot oder keine Ahnung. Das Projekt kriecht immer wieder aus der Versenkung. Naja, nein, stimmt nicht.
Das ist ja ein laufendes
Projekt. Läuft ja, genau. Das Projekt läuft.
Es läuft, wir können es nur nicht einholen.
Genau, wir können es, ja, in irgendeine Richtung läuft's. Hoffentlich eine gute. Und
Alpaka oder Helikopter, wie hast du die Steingegangen letztendlich runterbekommen?
Also einen Teil habe ich selbst irgendwie runtergetragen mit einem großen, dicken Balken und zwei Stücken Kletterseil, die ich dann um die großen Reibsteine gemacht habe. Jeweils so um die 25 Kilo oder irgendwie sowas. Und ein Großteil liegt tatsächlich noch oben. Die ganz großen. Wir haben keine Idee. Wir wissen es echt nicht. Die Idee, dass wir vielleicht mit so einer, es gibt ja diese Raupenfahrzeuge, die man auch benutzt, um die Berghütten dergleichen zu beliefern. Aber selbst sowas kommt da nicht hoch, da sind Stufen drin, da kommt auch das Raupenfahrzeug, da müsstest du Rampen aufschütten irgendwie und an Stellen ist da einfach zu viel Steigung.
Also kann man die Hypothese aufstellen, dass sie die Steine dort quasi direkt nebendran gebrochen haben und nicht extra dahin gebracht?
Ich habe mir mal zusammen mit Elena Silvestri geologische Karten angeschaut. Es gibt in der näheren Umgebung im Umkreis von, sagen wir mal, 1,52 Kilometer gibt es glaziale Ablagerungen. Und in diesen finden sich dann halt auch in größeren Mengen solche Quarzporphyre, in Anführungszeichen bitte, laut Wikipedia und auch auf eine Abfrage bei Geologen benutzt man den Begriff Quarzporphyr eigentlich nur noch in der Archäologie, weil, wie das so bei uns halt ist, ne, mit Fayence, Tongefäße und Quarzporphyr. Igneumbrite sind es wahrscheinlich und vielleicht sogenannter Lapillituff. Das sind alles vulkanogene Gesteine, die im pyroklastischen Strom entstehen. Und den gibt es im Ätschtal in großen Mengen. Dort, wo wir jetzt aktuell sind, gibt es den gar nicht. Das ist alles Quarzschiefer und Phyllit. Daher auch wahrscheinlich dann, ne? Also es ist einfach eine, bietet schon eine gute Grundlage für Kupfermineralisation und für Kupfer. Lagerstätten. Diese glazialen Ablagerungen, die sind meistens irgendwie hinter kleineren Hügelkuppen und dergleichen. Da lagert sich das dann offensichtlich oder lagerte sich das dann in der Eiszeit ab. Die sind alle so in etwa auf zwischen 800 und 1000 Metern Höhe und von da wird das dann wahrscheinlich rübergetragen worden sein. Warum nicht gebrochen? Also A, es steht halt einfach dort nicht an als Gestein. Dafür müsste man in andere nahegelegene Gebirge, aber das wäre jetzt nicht direkt in unmittelbarer Nähe. Und das andere ist, warum jetzt zum Beispiel nicht aus dem Tal irgendwo aus dem Flusslauf oder so? Die sind alle eher kantengerundet. Mhm. Das heißt, die sind noch sehr blockig, eher kantengerundet und nicht so schön rund, wie man die hat, wenn sie aus dem Bach oder aus dem Fluss kommen. Wir haben aber jetzt noch nicht großartig weitergemacht. Das müssen wir vielleicht tatsächlich diese glazialen Ablagerungen, da müssten wir ein bisschen bohren und vielleicht nochmal schauen, ob man vielleicht auch ein bisschen gräbt und Debitage findet. Das ist ganz spannend. Wir sind jetzt eigentlich in der Spätbronzezeit und ich orientiere mich an dem, was im Paläolithikum und im Neolithikum betrieben wird. Das finde ich ganz cool eigentlich. Nicht schön.
Ja, ich passe doch immer ganz gut, wenn man in meinen Keller reinguckt.
Muss sein, ja.
Das heißt, die Menschen in der Bronzezeit waren eher in der Lage, die Steine zu bewegen oder wussten, wie man es gut machen kann in dem Gelände? Oder würdest du sagen, dass das Gelände dermaßen überprägt ist, dass es heute deutlich schwieriger ist?
Nein, die hatten mit Sicherheit bessere Vorstellungen davon, wie sie das Zeug bewegen. Vielleicht waren es auch einfach nur ein bisschen kräftiger. Das kann ja auch sein. Aber andererseits, ich kann mir schon vorstellen, dass man da Mittel und Wege findet. Keine Ahnung, wie viel trägt so eine Ziege? der so einen Stein unterm Bauch binden. Nee, Scherz beiseite. Also ich glaube wirklich, dass sie da bessere Vorstellungen hatten. A, vielleicht gibt es auch noch andere nähergelegene glaziale Lagerstätten, die wir jetzt, glaziale Ablagerungen, die wir jetzt einfach noch nicht gefunden haben. Mhm. Vielleicht auch so ganz kleinräumige, die auf diesen geologischen Karten nicht eingezeichnet sind. Und das andere ist tatsächlich, wir wussten halt, was sie taten und konnten das, was sie taten, im Gegensatz zu zumindest mir und wahrscheinlich auch zu vielen anderen Kollegen und Kolleginnen.
Bei uns sind ja auch immer GBG-Vorschriften aus dem Hinterkopf, wo du dann noch durchaus überlegst, ist das noch vertretbar mit der Sicherheit?
Ja, ganz bestimmt. Aber also es ist wirklich, es ist jetzt kein, es ist, das sind 700 Höhenmeter ungefähr. Und das dann über 2 Kilometer, das ist schon, also ne, man kommt, das schafft man schon, aber es, ich würde das Zeug jetzt nicht von da unten da hochtragen wollen. Ich fand es schon schwierig genug, die Rohlinge für die Experimente, die wir im Frühjahr gemacht haben, die irgendwie zu schaffen. Und da stand schon irgendwie nur 300 Meter entfernt, dann so ein bisschen den Hügel herabrollen, aber ne, die mussten halt hoch und nicht runter. Und solche glazialen Ablagerungen gibt's halt nicht da oben. Die gibt es da nicht. Kann es da nicht geben. Ja.
Deine Experimente im Frühjahr, die haben wir ja, glaube ich, nur bei Social Media ein bisschen gezeigt. Du hattest ja Fotos gemacht und die gezeigt. Kannst du einmal kurz erzählen, wie das so gelaufen ist und was gut funktioniert hat oder was nicht? Ich meine, mit den Schrubbschreiben, das haben wir ja schon gesehen.
Ja, also es war sehr, sehr spannend. Es war vor allem war es auch eine schöne Truppe. Es waren, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ich glaube 12, 13 Studierende bei uns aus dem Institut, die daran teilgenommen hatten und auch mehrere Leute, die einfach aus Lust und Laune mit dazu gestoßen sind, wie Julia Kaptur und Marco Harig, Nicole Böhnke, die irgendwie einfach Spaß dran hatten, mal zu sehen, was machen die da eigentlich. Und ich fand es eine sehr schöne Veranstaltung. Und das lief eigentlich auch ganz gut. Wir haben uns zunächst natürlich die Originale angeschaut und haben dann eine Fragestellung zu erarbeiten, die weniger auf die Reibsteine ging und vielmehr auf das Kontaktmaterial. Und beispielsweise die Frage, wie schnell kann man eine gewisse Menge Material auf solchen Ignimbrit-Lapillituff-Reibsteinen aufreiben. Wir haben unter anderem so Kraftmessungen gemacht mit den Bewegungswissenschaften. Da war der Herr Babiel mit involviert, der das in den Bewegungswissenschaften betreut. Und da haben wir dann auf der Kraftmessplatte gewissermaßen dann so Steine aufgestellt und haben dann alle, die mal reiben wollten, mussten einmal gewissermaßen den Läuferstein auf dem Unterlieger bewegen in verschiedenen Posen, um zu sehen, wie viel Kraftentwicklung entsteht dabei, wenn wir aus der Neuzeit gewissermaßen so 2 Steine aufeinander bewegen. Worüber sprechen wir eigentlich? Mhm. Um das so ein bisschen einschätzen zu können. Und dann war der nächste Schritt, das Ganze dann anhand von aufgepochtem Erz, in Anführungsstrichen, das war eigentlich mehrheitlich Quarz und Gangmaterial ganz allgemein. Wie viel Erz wir da drin haben, das werden wir jetzt nochmal sehen. Dann immer eine gewisse Menge abgemessen, dann auf die Reibsteine gegeben und dann aufgerieben. Jetzt habe ich den ganzen Bereich der Reibsteinherstellung, den habe ich jetzt übersprungen. Das haben wir zusammen mit den Leuten vom Makerspace gemacht. Das war auch sehr schön. Das ist eine wirklich nette Truppe, die da außerhalb vom Campus ihren Stützpunkt haben. Der Richard Maximilian Frühauf, der ist da ja auch ganz massiv involviert. Der hat auch ganz ordentlich geholfen bei der, weiß ich nicht, Vermittlung und dergleichen. Und die sind da wirklich gut ausgestattet. Und wir haben das Glück gehabt, dann auf weitestgehend deren Werkzeuge zurückgreifen zu können, was eben Winkelschleifer und dergleichen anging. Das waren, ich glaube, 2 Tage, die haben wir dort verbracht, haben gearbeitet. Dann hatten wir anschließend noch 2 Tage, an denen wir dann das Experiment oder die Experimente gemacht haben. Mhm. Ja, wir haben einige Sachen gemacht, einige Daten erhoben und die werden jetzt dann im Rahmen hoffentlich dann eines Artikels in absehbarer Zeit wahrscheinlich in der Metalla erscheinen, in Zusammenarbeit eben mit den Studierenden, die an dem Experiment beteiligt waren.
Ja, das klingt auch schön. Dann sagst du nicht Bescheid, dann können wir das einfach mal zeigen. Wenn jemand das lesen will, kann man ja reingucken. Ist Kraft besonders wichtig gewesen oder habt ihr festgestellt, dass die Bewegung plus das Gewicht des oberen Steins entscheidend ist durch das Hin und Her, dass es dadurch eher aufbricht oder muss man wirklich viel Kraft aufwenden?
Nein, man muss eigentlich nicht allzu viel Kraft aufwenden. Das war jetzt zumindest der Tenor. Wir haben es geführt mit den Leuten, die dann gerade gerieben hatten, wie sie sich jetzt fühlen, haben das versucht irgendwie auch zu dokumentieren, um das ein bisschen nachhalten zu können. Und ich glaube, ganz grundsätzlich Tenor war, Das ist nicht so ein, kein großer Kraftakt in Anführungszeichen. Die Läufersteine hatten normalerweise um die 5 bis 7 Kilo. Das sind die Gewichte, die ich auch für die Objekte zumindest aus Vetriolo als Richtwert annehme, dass das dass die Läufersteine in etwa das Gewicht hatten. Und das lässt sich auch erstaunlich gut bewegen, letztendlich. Was vielleicht so ein bisschen hilft, ist, wenn man den Läuferstein zunächst mal hochhebt und dann so ein, zweimal auf das Pochgut drauf klatschen lässt. Mhm. Und dann lässt sich das innerhalb kürzer Zeit, hat man so 100 Gramm Material aufgerieben. Das ging ruckzuck. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber die Zeitabstände waren wirklich sehr gering und es war eher in so einen Fluss zu kommen, dass man das Material aufreibt und dann schaut, okay, was ist jetzt an den Seiten runtergefallen an grobem Material, das wieder auf den Unterlieger drauf gibt, um dann das möglichst komplett homogen aufzureiben. Aber mein Eindruck war, es war keine lineare Entwicklung, sondern es war eher exponentiell. Also wenn man einen bestimmten Punkt erreicht hat in Korngröße, dann ist der Weg zu ganz feinem Gesteinsmehl ist nur noch ein ganz kurzer Schritt, ein kleiner Schritt. Mhm. Es war in mehrerlei Hinsicht war das eigentlich ganz spannend, auch dass das mit dem Gewicht eigentlich kein großes Problem ist, das mit den als eine Einzelperson das irgendwie hin und her zu bewegen, wenn man auch jetzt vielleicht nicht spätbronzezeitliche Arbeiterinnen und Arbeiter sind, mit entsprechend ausgeprägten Muskeln war das kein großes Problem.
Und auch nicht ausgeprägten Rückenschlagen.
Und nicht ausgeprägten Rückenschlagen. Ist ja das kommt noch dazu, ja.
Gibt es durchaus einige Beispiele, wie stetig das für den unteren Rücken sein kann.
Ja, nicht nur Rücken, sondern auch Zehen und dergleichen. Also wenn man die Zehen, es gibt verschiedene Studien zu Schäden, auch beispielsweise in den Fußknöcheln oder Arthritis in den Fußknöcheln bei Frauen in der Prähistorie, und da wird unter anderem vermutet, dass das eben auch mit der Position beim Arbeiten, bei bestimmten Arbeiten, insbesondere dem Mahlvorgang, zusammenhängt, der zu vielen Zeiten in vielen Räumen tatsächlich im Haushalt passiert und da sehr oft wahrscheinlich eben von Frauengemeinschaften.
Was war denn jetzt für diesen Sommer die Zielsetzung?
Ja, für diesen Sommer war klar, wir können keine große Grabung durchführen und so ein bisschen an den Profilen nur herumporkeln, das bringt es einfach nicht mehr. Und daher haben wir beschlossen, dass wir nur ein Survey zunächst einmal machen, zumindest von Seiten der Ruhr-Universität, von Seiten des Instituts aus. Das waren insgesamt 6 Leute hier aus dem Institut, die dann im Trentino waren. Und für eine Woche haben wir dann dort das Gelände um den Bereich, den wir schon gegraben hatten, sind wir dann abgelaufen. War vornehmlich damit beschäftigt, mit Kettensäge und Motorsense eine Pinge frei zu werkeln. Das sind diese Depressionen, die werden gerne genutzt, um von den Forstbetrieben her den ganzen Müll drin zu versenken und dem Baumschnitt und weiß ich nicht was. Und das musste halt alles raus, um das einigermaßen gut dokumentieren zu können. Und genau, deswegen war ich vornehmlich mit der Kettensäge unterwegs, um die Baumstämme irgendwie zu zerteilen und die wir dann da rausschaffen mussten.
Ich habe mich bei meiner allerersten Grabung, Survey und Grabung, haben wir sowas zerstörungsfreie Prospektion genannt.
Ja, das war natürlich eine zerstörungsfreie Prospektion. Wir haben natürlich keine Bodeneingriffe in dem Sinne vorgenommen. Der große Vorteil war, dass auf der Höhe gerade auch die Himbeeren, also es gibt da jede Menge Himbeersträucher, und die waren noch so gerade Ende August, da waren die auf der Höhe in etwa gerade noch reif, sodass man gleichzeitig, also man hat natürlich die Himbeeren gegessen, bevor man an die Büsche umgenietet hat. Und das war aber ganz erfolgreich. Wir haben diese Pinge ganz gut freiräumen können, und da gibt es auch an einer Stelle beißt da tatsächlich der anstehende Fels aus. Jetzt wäre das natürlich dann ein Bereich, in dem man auch wieder graben müsste, zu mehr Erkenntnissen zu kommen. Ansonsten hatten wir eine zweite Gruppe, die in der Umgebung herumgelaufen ist und mit dem Hand-GPS Strukturen wie Depressionen und irgendwelche Halden kartiert hat, oder das, was wir vermuten, was Halden sein könnten. Ganz spannend ist, dass wir in unmittelbarer Nähe eigentlich keinen Wasserlauf haben, aber so wohl für den Bergbau in einem gewissen Rahmen und vor allem aber auch für die Aufbereitung, die ja durch die Mahlsteine sich abzeichnet, braucht man Wasser. Mhm. Und eine Möglichkeit wäre, dass die Depressionen, die im oberen Bereich kurz unter der Kuppe zu finden sind, dass das vielleicht tatsächlich Rückstaubecken für Schmelzwasser und dergleichen sein könnte, von wo man dann gewissermaßen das Wasser ableiten hätte können in der Spätbronzezeit, um es dann im unteren Bereich in irgendeiner Form zu verwenden. Das ist aber bislang wirklich sehr hypothetisch. Da ist jetzt die Idee mit der Soprintendenza hoffentlich noch in diesem Herbst Kernbohrungen zu machen, zusammen mit einem Geoarchäologen zusammen, und zu schauen, ob sich das auch in den Sedimenten abzeichnet, ob wir vielleicht auch Holzkohleflitter haben, weil die haben wir tatsächlich aus vielen der Bohrkerne, die wir letztes Jahr genommen haben, haben wir tatsächlich Holzflitter, und ob man damit vielleicht zumindest eine Grobdatierung machen könnte. Das wird natürlich ein Problem geben, wenn man Holzflitter hat, dann haben wir keine Waldkante, aber zumindest Pi mal Daumen in etwa zu wissen, okay, wie datieren die verschiedenen Schichten, dann ist das vielleicht vertretbar, dass man jetzt keine Waldkante hat.
Oder einen kleinen Ast, was ja noch besser ist.
Das wäre natürlich perfekt. Da müssen wir einfach schauen, was man dann auch vielleicht zufällig in der Bohrung drin hat. Es gibt auch so Rinnen, und bei denen ist halt jetzt auch die Frage, wie alt sind diese Rinnen? Könnten das vielleicht eben solche Bereiche sein, in denen das Wasser abgeleitet wurde, nach unten den Hang hinunter, in die Bereiche, in denen die Aufbereitung stattgefunden hat? Auch da wird es sich anbieten, nochmal zu bohren und zu schauen, ne? Findet man da wirklich artifizielle Modifikationen, die vielleicht auch datierbar sind? Wir werden schauen. Also die Superintendenza wird jetzt tatsächlich im Anschluss nochmal irgendwie graben. Die haben nochmal 2 Wochen Grabungskampagne dort oben, für die ich dann schon durch runterfahren werde, um mir die anzuschauen. Mhm. Und ansonsten haben wir, glaube ich, viele Daten, mit denen man teasern kann und mit denen man jetzt tatsächlich einen schönen Projektantrag stellen kann.
Ja. Es ist ja vielleicht auch wichtig für die, die das noch nicht kennen, muss ja auch im Endeffekt wissen, wo es sich lohnt, überhaupt zu graben oder deine Fragestellung zu untersuchen. Und insofern ist das ja dann natürlich eine sehr wichtige Vorbereitung.
Genau, ne? Also man kann jetzt nicht hingehen und einen DFG-Antrag stellen und sagen, ja, ich würde gern Wartung und Bergbau finden, gib mir mal Geld. Das ist bescheuert, aber so geht's halt nicht, sondern man muss tatsächlich sagen, hier, das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der Bergbau, und da ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die Aufbereitung, und vielleicht haben wir auch in irgendeiner Form Wasserwirtschaft, und da würde ich genau schauen wollen, und dann kann man einen Antrag stellen, und dann gibt es vielleicht eine Chance, dass es finanziert wird. Das heißt, man muss erstmal auch selbst vielleicht ein Stück weit in Vorlage gehen, wo irgendwie kleinere Mengen Knete finden, um sowas initiieren zu können. Das ist nervig, aber so.
Ich glaube, dass es andererseits auch besser so ist, als wirklich sehr viel Geld irgendwie nicht lang.
Ja, man könnte ja sagen, okay, vielleicht bräuchte es mehr solcher kleinen Initialfinanzierungen oder irgendwie dergleichen. Das wäre gar nicht so schlecht, weil so viele, habe ich den Eindruck, gibt es gar nicht, die in dem Bereich dann irgendwie in Frage kämen. Solche Fördereinrichtungen wollen natürlich, die machen das ja nicht nur einfach nur, weil sie nett und freundlich sind, sondern dahinter steckt ja auch Förderpolitik, dahinter steckt auch dann eine Selbstdarstellung. Wir haben so und so viel Mittel in so und so viele Projekte gesteckt und das ist dabei rausgekommen. Und solche kleinen Initialforschungen sind natürlich da vielleicht einfach nicht ganz so, man sagen, damit kann man sich nicht so gut nach außen hin positionieren.
Ja, es ist schwierig, daraus eine sehr einschlägige Überschrift zu machen.
Ja, zum Beispiel.
Mit der man ganz gut
vermarkt.
Ja, im Endeffekt hast du mir die Frage, wie es jetzt weitergeht, schon vorweggenommen. Habt ihr denn schon zumindest irgendwelche weiteren Hypothesen, also mal abgesehen von der Wasseraufbereitung, oder bleibt es bei dem Stand aus der letzten Folge? Konntest du irgendwas verfeinern oder sagen, ja, okay, das würde ich jetzt ausschließen, da habe ich jetzt schon andere Erkenntnisse?
Ich denke, was sich halt jetzt abzeichnet, relativ klar, ist, dass da auch in unmittelbarer Nähe der Bergbau zu finden ist. Ich meine, das war jetzt nicht verwunderlich. Letztes Jahr war es ja eher vor allem so der Bereich der Aufbereitung, und die Aufbereitung, die primäre Erzaufbereitung, die wird nicht so weit entfernt sein von der vom eigentlichen Bergbau. Aber ich denke, dass wir jetzt nochmal deutlicher sehen, wo haben wir Möglichkeiten zu graben, um möglicherweise den Bergbau auch fassen zu können. Da scheiden sich noch die Geister. Es gibt ein paar, die der Meinung sind, dass wir da auch untertägigen Bergbau haben könnten. Ich bin nach wie vor nicht komplett davon überzeugt, dass es untertägiger Bergbau sein muss. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie genau liegt die Lagerstätte? Ja, also liegt die eher horizontal oder fällt die vertikal ab? Ist das irgendwie so ein Dike? Das scheint es eher nicht zu sein, sondern wir haben da tatsächlich, mein Eindruck ist, dass das Material eher horizontal liegt und dass wir da vielleicht auch tatsächlich einen obertägigen Bergbau haben. Dafür müssen wir diese Ping mal schneiden und schauen, was passiert da eigentlich.
Das ist eher parallel zur Hangkante, die Erzagertief und nicht eher in den Berg rein.
Genau, also, also die zieht halt mit Sicherheit auch in den Berg hinein, aber fällt jetzt nicht stark ab, sondern liegt da eher horizontal im Berg, vielleicht mit einer leichten Neigung oder irgendwie sowas nach Norden hin abfallend. Aber also A, wir müssen jetzt nochmal, wir haben vor, mit dem geologischen Dienst uns zwei Bergwerke anzuschauen, die in unmittelbarer Nähe liegen. Aquaforte ist ein neuzeitlicher Bergbau auf Vitriol und dann anschließend auch Heilwasser, das bis zur Beprobung auch getrunken wurde. In Flaschen.
Da war nicht mehr so heiß.
Flaschen abgefüllt und darf man heute gar nicht mehr laut sagen, ne? Aber es wurde tatsächlich in Flaschen abgefüllt und als stärkend, vor allem auch im Ersten Weltkrieg, an die Soldaten ausgeteilt. Ob das vielleicht Einfluss auf die Entwicklung des Ersten Weltkriegs hatte, wahrscheinlich eher nicht. Aber also da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach mal in den Berg hineinzuschauen und zu sehen, wie sind die Lagerstätten eigentlich, wie liegen die eigentlich im Berg. Die sind halt zu, da müssen wir mit dem geologischen Dienst reden, der halt auch die Bergwerksbetreuung übernimmt, ein Stück weit. Ich würde eher sagen, dass sich Bilder, die wir entworfen haben im letzten Jahr, dass sie eher Form annehmen und ein bisschen an Tiefe gewinnen. Und jetzt geht es halt darum, tatsächlich einen Antrag zu stellen und zu schauen, Gelder zu akquirieren, um an den Stellen zu graben, die sich als lohnend abzeichnen.
Hast du auch schon eine genauere Fragestellung? Also interessiert dich jetzt mehr der Bergbau oder möchtest du eher wissen, wie an dieser einen Stelle das Ganze organisiert ist, wie das ineinander fließt zwischen Abbau, Aufbereitung, auch das, was man benötigt, um da oben überhaupt aufbereiten zu können? Oder möchtest du lieber möglichst viel Bergbau lokalisieren?
Nee, also Bergbau ist natürlich spannend und auch die Tatsache, dass bislang der Bergbau im Grunde noch unbekannt ist für das Trentino, ne? Also die genaue Arbeitsorganisation auch des Bergbaus ist bislang unbekannt. Und damit fehlt halt ein Stück aus der Chaîne Opératoire, fehlt ein großes Stück letztendlich, um das insgesamt beurteilen zu können. Aber für mich ist jetzt nicht Bergbau alleine irgendwie ausreichend, um da zu graben, ne? Das finde ich ganz spannend, aber es wird mich jetzt nicht ausreichend reizen, um da jetzt graben zu wollen. Mhm. Ich denke aber, dass insbesondere der Blick auf die Aufbereitung sehr lohnenswert ist, weil auch den Bereich der Aufbereitung, der ist eigentlich für den gesamten Alpenraum noch nicht wirklich gut verstanden. Das schreibt auch Thomas Stöllner für den Mitterberg, dass da noch viel rauszuholen ist. Mhm. Und genauso gilt das auch für das Trentino und für viele andere Räume auch. Das ist eigentlich ein zentraler Schritt vom Bergbau gewissermaßen dann zur Verhüttung. Der wirkt sehr unscheinbar, ist aber eigentlich maßgeblich wichtig, weil dort in diesem Schritt der primären Aufbereitung letztendlich die Anreicherung stattfindet. Und wenn man möglicherweise in Vetriolo ein schlechtes Erz hat, dann muss entsprechend Arbeit reingesteckt werden, um da eine Anreicherung zu schaffen, die sich dann lohnt, anschließend zu verhütten. Und deswegen ist es eigentlich ein zentrales Bindeglied zwischen dem Bergbau und der Verhüttung. Das ist auch für sich wiederum spannend. Und insgesamt würden wir jetzt das gesamte Bild besser kennen, wären wir vielleicht auch in der Lage, beurteilen zu können, wie viel Arbeitsaufwand stecken die Gemeinschaften der Spätbronzezeit in den Prozess der Kupfergewinnung bis hin dann letztendlich zum Bronzeguss der Objekte. Und darüber kann man vielleicht besser verstehen, welchen Stellenwert hat auch dieser Bereich ihres Lebens für sie. Ne? Also wie wie sehr hängt vielleicht auch die Ökonomie der Spätbronzezeit in den Südalpen von der Kupferherstellung ab oder halt eben nicht. Ne? Das kann ja sein, dass das eigentlich gar nicht, das wird halt gerne, wird das dann postuliert, dass wir da große Abhängigkeiten haben und dass man sich so, wie soll man sagen, so sehr darauf einschießt, Kupfer zu produzieren. Und wenn dann, weiß ich nicht, die Nachfrage abbricht oder andere Kupferlagerstätten noch aufgefahren werden, dann verursacht das gewissermaßen entsprechende Turbulenzen. Das sind aber Modelle, die ja oftmals stark auf unserem heutigen Konzept von Ökonomie beruhen. Und die so eins auf die Vergangenheit einzuwenden, ist halt höchst problematisch. Ne? Daher bin ich der Meinung, man braucht es ganz umfänglich, muss man besser verstehen, wie das funktioniert. Und das dann vielleicht auch verbinden mit Analytik zu Menschenknochen. Es gibt jetzt gerade in Gardolo di Mezzo Bestattungen, die relativ frisch ausgegraben wurden. Gardolo di Mezzo ist ein Fundort, der vom, ich glaube, mindestens Kalkolithikum, wenn nicht sogar Spätneolithikum bis in die Spätbronzezeit und in die, ich glaube, war das noch eisenzeitliches? Nee, das glaube ich nicht mehr, aber bis in die Spätbronzezeit hinein in irgendeiner Form genutzt wurde, das Gelände. Und da haben wir unter anderem eben vielleicht auch so einen Brandopferplatz und Bestattungen der Spätbronzezeit. Und das lässt sich selbst an kalzinierten, also verbrannten Knochen kann man immer noch beispielsweise Bleiisotopenuntersuchungen machen. Wenn man eine Baseline erstellen würde auf der Basis von Knochenfunden der Menschen der Gegend vor der Kupferverhüttung, könnte man vielleicht auch schauen, welchen Einfluss haben Schwermetalle beispielsweise, die nicht über die Nahrung aufgenommen werden. Das kann man, das muss man rausrechnen können. Wie hoch ist die Schwermetallbelastung der Menschen in dieser Zeit? Und kann darüber vielleicht dann auch abschätzen, wie viele der Menschen waren eigentlich eingebunden in die Herstellung von Kupfer.
Dass vielleicht auch diese Wasserhaltung helfen könnte, also wenn sie so gemacht wurde, wie du es vorhin beschrieben hättest, um vielleicht auch zu klären, ob das eine saisonale Nutzung ist oder ob man das ganzjährig macht? Oder glaubst du, dass das keine Chance mehr bietet, weil es vielleicht zu trocken gefallen ist im Laufe der Jahrhunderte?
Wäre zu hoffen. Also in dem oberen Bereich, glaube ich, da wird es wahrscheinlich, lässt sich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht haben wir Glück. Ne? Also wenn da vielleicht tatsächlich in irgendeiner Form dann auch solche Tonschichten in den Sedimenten sich befinden und da immer so eine Restfeuchtigkeit irgendwie erhalten bleibt. Vielleicht gibt's da noch ein bisschen mehr Botanikerhaltung in irgendeiner Form. Ich vermute eher nicht, aber wir werden bohren und dann werden wir anschließend schauen, was wir rausholen können. Saisonalität ist aber eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also auch gerade mit der Wasserhaltung ist das vielleicht sogar notwendig zu sagen, okay, zu bestimmten Zeiten funktioniert das halt ganz gut, den Abbau zu betreiben, zu bestimmten Zeiten funktioniert es ganz gut. Die Aufbereitung zu betreiben, die wird wahrscheinlich nicht im Winter stattgefunden haben, wenn es da oben eher frostig, kühl und kein Wasser hat.
Und wahrscheinlich noch ein paar Meter Schnee.
Genau, auch das. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass man da von der Saisonalität ausgehen kann. Das ist natürlich dann auch die Frage, ne? Also wie kommen die Versorgungsaspekte mit dazu? Was wird da oben eigentlich verzehrt? Wo kommt das her? Sind das Tiere, die mit hochgetrieben werden und dann lokal geschlachtet werden und dann verzehrt werden? Oder findet die Versorgung ähnlich wie in Hallstatt statt? Das sind alles so natürlich noch so Fragen, zu denen wir auch gar nichts wirklich sagen können.
Ja, natürlich wahrscheinlich auch die Frage des Maßstabs. Also sind das eher kleinere Bereiche oder braucht man von euren Experimenten jetzt noch ausgehend, braucht man relativ viele Leute, um eine brauchbare Menge Erz aufzubereiten oder kann man relativ schnell als zum Beispiel Einzelperson oder als 2-3 Personen viel Erz aufbereiten?
Es ging erstaunlich schnell, auch in der kleinen Gruppe, in der wir da waren, dass wir ruckzuck relativ große Menge an Material aufgerieben hatten. Das steht und fällt aber vor allem dann auch mit der Frage, was für eine Erzqualität haben wir eigentlich vor Ort? Ne? Wie viel Material muss aufgerieben werden und aufbereitet werden, um ein entsprechendes Quantum an Kupfererz zu gewinnen? Da sind wir im Grunde auch wieder auf Grabungen angewiesen, weil über die Erzqualität bislang nur hypothetisch gesprochen werden kann. Beate Metten hatte 2003 dazu publiziert, dass das so schlecht sei in der Gegend um Vetriolo, dass es halt in der Prähistorie wahrscheinlich gar nicht ausgebeutet wurde. Es zeichnet sich ein anderes Bild ab und vielleicht ist das halt auch einfach sehr lokal, sehr verschieden, wie gut die Erzqualität ist oder wie schlecht die Erzqualität ist. Und danach richtet sich's, wie viel Material aufgerieben werden muss. Wenn man mal von den bisschen, wir haben ja im Grunde zwei Profile, 50 Meter oder irgendwie sowas, die wir uns angeschaut haben. Und es ist insbesondere ein Profil auf 30 Metern oder sowas, wo die ganzen, wie viele Datensätze haben wir jetzt? 236 Datensätze, die irgendwie mit Reibsteinen, also Steinfragmente sind, das sind zum Teil Fragmente, die sind 3-4 Zentimeter groß, 3x4 Zentimeter, bis hin zu im Grunde vollständigen Reibsteinen und Pochsteinen. Das sind 236 Datensätze, nur aus diesem Profilbereich. Man kann natürlich sein, dass jetzt gerade dort die große Masse herkommt, aber die liegen halt irgendwie in den Halden drin. Es scheint sich abzuzeichnen, dass einfach viel aufgerieben werden musste. Das ist so jetzt eine der Hypothesen, dass halt vielleicht tatsächlich das Erz so schlecht ist, dass einfach viel Arbeit reingesteckt werden muss, um das Kupfererz rauszuholen. Und dann haben wir es vielleicht auch mit größeren Gruppen zu tun an Menschen, die da oben sitzen und das Material reiben. Dafür wäre es halt auch schön, so eine Art Werkplatzkontext zu finden. Und den können wir auch im Grunde nur finden, wenn wir in die Fläche gehen, um eben genau solche Werkplatzkontexte zu finden und zu sehen, was passiert da eigentlich, in welchem Umfang.
Also ich denke, es wird jedem klar, das ist noch ein sehr langes Projekt. Da ist auch sehr, sehr viel zu holen. Quasi kannst du es wahrscheinlich bis zur Renke vollführen, also, und kannst immer noch neue Fragen aufwerfen.
Kein Witz. Alle, die irgendwie mal mit hochkommen, sagen, ja, da hast du ja noch ein paar Jahre was vor. Und tatsächlich, glaube ich, ist es ein Gelände, da kann man eine Lebenszeit verbringen, das zu erforschen. Da ist noch viel zu machen.
Also das heißt, wir haben zumindest noch ein paar Jahre, ein paar schöne Podcast-Folgen.
Ja, mal gucken, ne?
Ich werde dich verfolgen. Egal, wo ich dich hinziehen sollte. Ja, ich danke dir für deine Zeit und Fragen und so weiter gerne per Mail oder an unsere Social Media Accounts. Und danke allen fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich denke, spätestens in einem Jahr auch wieder mit IG.
Ja, vielen Dank, Dominik, und vielen Dank an die ZuhörerInnen fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.